Fremdvertraut, der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt.
Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fremdvertraut, dem Podcast für internationale Politik und interreligiösen Dialog. Mein Name ist Jürgen Klusmann, ich bin Studienleiter an der Evangelischen Akademie im Rheinland. Und mein Gast ist heute Abdul Ahmad Rashid. Abdul, wir kennen uns schon verdammt lange, nämlich seit der Schulzeit. Wir haben zusammen Abitur gemacht. Wir haben, glaube ich, sogar zusammen in einigen Kursen nebeneinander gesessen. Ich meine, in Philosophie und Deutsch haben wir nebeneinander gesessen. Du bist heute Redakteur beim ZDF und dort zuständig für das Forum am Freitag. Das ist eine Sendung, die so ein bisschen ja so aufgebaut ist wie nicht das Wort zum Sonntag, aber eine Sendung, die sich besonders richtet eben an Muslime, von Muslimen für Muslime. Du bist selber auch Muslim und machst diese Sendung. Und aber bist auch jemand, der, und das finde ich besonders spannend und das ist auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe jetzt zu unserer Sendung, du bist jemand, der Musik macht. Und wir haben damals auch zusammen Musik gemacht. Wir haben nicht auf der Abiturfeier gespielt, ich glaube, und da war dann auch ein Hit, den du gespielt hast, das war ein legendärer Auftritt, Marmor, Stein und Eisen bricht. Kannst du dich daran noch erinnern?
Kann ich mich sehr gut erinnern. Ja, die Massen haben getobt. Nein, es war wirklich, hat sehr viel Begeisterung hervorgerufen, besonders dieses Lied.
Das kann ich mich daran erinnern, weil wir hatten das überhaupt nicht eingeprobt und du hattest das aber irgendwie im Hinterkopf und hast dann, als wir auf der Bühne standen und da so ein bisschen rumgejammt haben und die Leute auch nicht so begeistert waren, dann kam Abdul und hat Marmor, Stein und Eisen und es brach sich Bahn, die Begeisterung. Ja, und du bist heute auch noch unterwegs oder wieder unterwegs. Was machst du?
Ich bin ja Sänger und ich habe über 20 Jahre lang in einer Rockband in Köln gesungen, wo ich ja geboren und aufgewachsen bin. Und bin jetzt seit 2007 im Rhein-Main-Gebiet, da kommen wir gleich noch zu, lebe seit 2010 in Frankfurt und habe so vor 2,5 Jahren die Blues-Session-Szene im Rhein-Main-Gebiet entdeckt, habe mir das erstmal eine Zeit lang angeguckt und seit einem Jahr bin ich aktiv dort drin, dass ich zu Sessions gehe, sehr oft und dort singe mit Leuten. Ich spiele auch Gitarre, und das ist mein Hobby, meine große Leidenschaft, die Musik, besonders die Rockmusik.
Ja, wie passt das zusammen? Muslim sein, gläubiger Muslim sein und Rockmusik, da würde man ja so ja, herkömmlicherweise sagen, geht gar nicht. Aber bei dir geht's.
Bei mir geht's, auch stimmt. Ich erlebe das auch, dass Leute irritiert sind. Aber ich sage immer, ich habe ein Leben zwischen Mohammed und Mick Jagger. Und sind zwei wichtige Personen in meinem Leben. Und ich kann das vereinbaren. Die Frage muss natürlich dazu sagen, um es ein bisschen zu erläutern, viele Musliminnen und Muslime, die gläubig praktizieren, sind ein Problem mit Musik, weil leider gilt bei vielen Muslimen Musik als verboten, als Haram, als Teufelszeug, das mal ganz, ganz so polemisch auszudrücken, haben Probleme. Musik, wenn dann geistliche Musik, die es ja gibt im Islam, aber Musik selber ist für viele Muslime verpönt, wobei man muss auch sagen, es gibt viele Muslime türkischer, arabischer, bosnischer, afghanischer Herkunft, die lieben Musik. Ja. Die Musiken ihrer Herkunftsländer, ja, oder ihrer Heimatländer ihrer Eltern. Aber Rockmusik ist natürlich schon für viele da sind viele etwas zurückhaltend, weil Rockmusik, du bist ja auch Musiker und Rockmusik wird verbunden mit Sex, Drugs, Rock'n'Roll, mit einem nicht gerade sehr vorbildlichen Lebensweise und das stößt bei vielen Muslimen auf, sagen wir mal, Zurückhaltung, Skepsis und auch Irritation. Aber ich kann das vereinbaren.
Merkst du das denn, wenn du jetzt zum Beispiel mit Muslimen zusammenkommst und die wissen was von dir und deinem musikalischen Engagement, dass du von denen irgendwie eine Ablehnung bekommst oder dass die dich kritisieren oder so?
Habe ich noch nicht direkt bekommen. Also was ich erlebe, ich poste ja meine Auftritte fleißig auf Social Media und meine Followerinnen und Follower, da sind viele Muslime dabei, die gucken sich das an, die liken das teilweise auch. Einige sagen mir auch, wir finden das klasse. Hat mir neulich noch eine afghanische Bekannte gesagt, ich finde es toll, dass ich denn sehe, ein Afghane, der Rockmusik macht. Mhm. Ja, ist für mich total ungewöhnlich, eine Irritation. Und ich mache das auch extra, ich mache das auch ganz bewusst, dieses Posten, um eben zu zeigen, es geht beides. Man kann diesen Spagat schaffen. Man kann durchaus gläubiger Muslim sein. Ich bin es, muss man sagen, nicht durchweg praktizieren. Ich bin so, was man so weltläufig oder salopp nennt, ein Ramadan-Muslim. Okay. Im Ramadan bete ich, also faste ich und dann bete ich auch, da gehe ich auch in die Moschee. Außerhalb des Ramadan gehe ich auch in die Moschee, aber eher sporadisch, wenn ich das Bedürfnis habe. Das passiert schon öfters. Aber ich bete jetzt nicht fünfmal am Tag und bin jetzt nicht streng praktizierend.
Das ist auch nicht die Voraussetzung wahrscheinlich für gewesen, um jetzt den Job zu kriegen beim ZDF.
Nein. Im Gegenteil. Da war die journalistische Expertise war da wichtig, aber auch das Merkmal Muslim war auch wichtig, weil halt die Sendung so konzipiert war, dass Musliminnen und Muslime als Redakteure, als Moderatoren mit Musliminnen und Muslimen sprechen auf Augenhöhe. Das wollte das ZDF so. Weil wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass Nicht-Muslime hingehen und dann von oben herab so in, sagen wir, wie ist das bei euch Muslimen? Ja. Das war nicht die Voraussetzung. Wobei, ich muss sagen, das hat mir mal ein Kollege vom SWR mal so vorgeworfen, ach, sie haben den Job nur bekommen, weil sie Muslim sind.
Ja. Okay, na gut.
Ja. Den habe ich aber dann in der Pause nochmal, das habe ich dann nochmal korrigiert.
Du hast eben schon erwähnt, du hast auch afghanische Wurzeln, dein Vater ist Afghane, deine Mutter ist Deutsche. Wie gesagt, du bist hier aufgewachsen. Wir haben uns, nachdem Abitur war, sind wir uns lange Zeit überhaupt nicht mehr begegnet und dann aber irgendwann wieder. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, aber da spielte Afghanistan insofern auch eine Rolle, dass, weil ich war ja öfter in Afghanistan und habe da Konfliktbearbeitung gemacht und dann habe ich mal Medikamente mitgenommen für deinen Vater, der sich da gerade aufhielt. Was hast du für eine Beziehung zu Afghanistan? Was spielt das für dich für eine Rolle? Dein Vater ist ja auch Musiker. Ich kann mich erinnern, als wir damals mal bei dir waren und Musik gemacht haben, da übte nebenan dein Vater und spielte da Musik mit afghanischen Freunden. Was ist für dich Afghanistan?
Ja, das ist schon etwas, wie du gerade erwähnt hast. Afghanistan ist mein Vater, seine Freunde, natürlich meine Familie, meine Verwandten. Wir haben keine große Familie, aber vor allem mein Vater hat meiner jüngeren Schwester und mir immer wieder von klein auf versucht, Afghanistan nahezubringen. Afghanische Traditionen, afghanische Verhaltensweisen, afghanische Erziehung. Als mein Vater damals nach über 30 Jahren Abwesenheit ist er 2006 nach Afghanistan gegangen und wollte eigentlich nur 2 Wochen bleiben und ist nach 1,5 Jahren wieder zurückgekommen.
Oh mein Gott.
Hat sich da sehr wohl gefühlt, aber es gab auch andere Gründe. Er musste das Haus meiner Großeltern verkaufen, da gab es Schwierigkeiten und so. Aber er hat sich auch wohl gefühlt. Und dann kam er zurück. In dieser Zeit wollte ich ihn auch besuchen, aber dann kam das Angebot vom ZDF im Frühjahr 2007. Und weil ich von Anfang an in die Konzeption der Sendung mit eingebunden war, konnte ich nicht, und das war geplant für jetzt 1-2 Monate weggehen. Mhm. Waren wir beide enttäuscht und wir haben gesagt, dann machen wir es andermal, aber seitdem hat sich das nicht mehr ergeben. Wobei das Land, ich konnte auch in den 80ern nicht hin. Ja, also in den 70ern war es so, da wollte mein Vater, als ich 10 Jahre alt war, bin 1964 geboren, wollte Mitte der 70er, wollte mich für ein Jahr zu meinen Großeltern, zu meinem Großvater schicken. Meine Großmutter lebte leider damals nicht mehr. Sie ist jung verstorben, Anfang der 70er. Und ich habe sie leider nie kennengelernt, mein Großvater schon, väterlicherseits. Und er wollte mich dorthin schicken, aber als 10-Jähriger möchte man natürlich auf keinen Fall ein Jahr von den Eltern weg, in ein ganz fremdes Land. Heute bedauere ich das, weil ich hätte zumindest Afghanistan gesehen, ich hätte wahrscheinlich die Sprache auch noch besser gelernt. Es wäre ein bleibender Eindruck gewesen. Und dann kam in den 80ern, also 1979, hat ja das, was ich die afghanische Tragödie nenne, begonnen durch den Einmarsch der russischen Truppen der Sowjetunion in Afghanistan. Und diese Tragödie hat er bis heute angehalten. Es gab natürlich Anfang der 2000er, nach dem Sturz der Taliban, die Möglichkeit hinzugehen. Ich wollte damals direkt eigentlich, ich habe meinen Vater auch gedrängt, er hat sich Zeit gelassen, gezögert. Und dann, wie ich gerade geschrieben habe, dann ist er gefahren und hat es jetzt nicht ergeben. Was ich von Afghanistan weiß, das weiß ich durch meinen Vater, durch die Erziehung und durch eigene Beobachtung, durch eigene Kontakte mit Afghanen. Und bin froh, dass mein Vater uns dieses Wissen mitgegeben hat. Es war nicht immer leicht, es war auch teilweise eine harte Schule. Mein Vater war auch streng, also gerade so Verhaltensweisen, die, wenn wir mit Afghanen zusammen waren, die teilweise von den Umgangsformen anders sind. Und dann weiß man das als junger Mann nicht und dann wird das einem ziemlich unfreundlich dann also mitgeteilt. Es gibt auch keine Möglichkeit auf Widerspruch. Das habe ich ein, zwei Mal versucht, das hat mein Vater nicht zugelassen. Es war eine harte Schule, aber ich bin froh, dass es so hart war, weil dann ist es drin geblieben.
Disziplin ist das, was du da heute für dich daraus gezogen hast?
Disziplin, Respekt vor Älteren. Das sind ganz, also die Afghanen haben so ganz feine Umgangsformen. Die muss man kennen, die muss man teilweise auch erahnen. Da gibt es keinen Katalog, der einem die Hand gedrückt wird. Deswegen bin ich froh, dass mein Vater das gesagt hat. Ich habe das lange Zeit nicht verstanden. Was will der denn von mir jetzt? Aber es gibt bestimmte Dinge. Die haben mich vor allen Dingen auch, da war mir auch geholfen, als ich dann, ich habe ja Islamwissenschaft studiert und bin dann für jeweils ein Jahr nach Syrien und ein Jahr nach Ägypten gegangen. Und die haben mir dort geholfen, weil dort sind die Verhaltensformen ähnlich. Ich habe direkt, war ich wie ein Fisch im Wasser. Ich wusste genau, wie ich mich zu verhalten habe. Es ging so weit, dass irgendwann mal der Vater eines ägyptischen Freundes zu mir in Kairo gesagt hat, also du bist zwar in Europa geboren, aufgewachsen, aber wir haben gar nicht den Eindruck, dass du fremd bist. Du benimmst dich wie einer von uns. Wie kommt das? Dann habe ich ihm erzählt, das ist die Erziehung meines Vaters, diese andere Kultur, die er uns vermittelt hat. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe deinen Vater ja, wie gesagt, auch kennengelernt und wie gesagt, er war eben ein Musiker auch. Ich habe ihn als Musiker kennengelernt und als Arzt. Und nochmal zu der Musik, weil du sagtest, die Afghanen, da herrscht irgendwie eine andere Stimmung, ein anderer Umgang miteinander, auch ein strenger Umgang. Wie hat er denn trotzdem deine Musikkarriere oder deine musikalischen Ambitionen, die ja damals, wie gesagt, schon da waren? Ich kann mich, wie gesagt, erinnern, dass wir lautstark in deinem Zimmer gesessen haben und da rumgejammt haben. Wie hat er denn darauf reagiert?
Das sage ich gleich. Ich will nur ganz kurz etwas hinzufügen, das ist mir wichtig. Was ich auch von Afghanistan mitbekommen habe, was mir vermittelt wurde, ist durch den Freundeskreis meines Vaters. Mein Vater hat einen afghanischen Freundeskreis, das sind teilweise Mitschüler von ihm, Schulkameraden, Freunde aus von damals oder die hier sehr früh kennengelernt hat, die auch nach Deutschland in der gleichen Zeit gekommen sind. Mein Vater ist ja 1962 nach Deutschland gekommen, als einer der ersten Afghanen, auch seine Freunde. Und die nenne ich heute, damals bis heute Onkels. Ja, weil die wirklich wie Onkel sind. Und die waren sehr liebevoll. Und die Art, wie sie sich mich behandelt haben, aber wie sie auch miteinander umgegangen sind, das hat mich auch geprägt. Und das hat mir auch einen Teil von Afghanistan gezeigt. Und deswegen habe ich da auch so auch meinen Zugang zu Afghanistan gefunden, zu der afghanischen Kultur und Mentalität. Mit der Musik, ich habe 1974 das erste Mal die Beatles gesehen, im Fernsehen. Den Kinofilm Hard Day's Night.
Okay.
Yeah, yeah, yeah, die Übersetzung ist deutsche. Hab den bei meinen Großeltern mütterlicherseits, die in der Nähe von Braunschweig gewohnt haben, in einem kleinen
Braunschweig.
Ort.
Braunschweig?
In der Nähe von Braunschweig.
Ich habe ja auch mal in Braunschweig gewohnt. Das ist ja nicht so fassbar.
Das wusste ich gar nicht, ja. Das ist interessant. Also müssen wir uns auch darüber austauschen. Und das war die andere Welt. Die Welt meiner Großeltern mütterlicherseits in der Nähe von Braunschweig, in dem kleinen, aber wie ich mittlerweile schon oft gehört habe, bekannten Ort Schöppenstedt. Das ist die Stadt Till-Eulenspiegels. Es gibt das einzige Till-Eulenspiegel-Museum der Welt in Schöppenstedt. Da bin ich aufgewachsen. Und
in Braunschweig gibt es ja auch noch eine Bäckerei. Da kannst du Eulen und Meerschweinchen oder Meeresspiegel oder so ähnlich kannst du da kaufen.
Ah, ja.
Die hat nämlich Till Eulenspiegel dort gebacken angeblich, weil er bei einem Bäckermeister in die Lehre ging.
Ja, ja. Eine dieser vielen Anekdotengeschichten von ihm, Narrengeschichten. Ja, also dort bin ich dann auch aufgewachsen, viel Zeit auch als Kind verbracht, weil meine Eltern jung geheiratet haben, mein Vater noch studiert, meine Mutter hat gearbeitet, war viel bei meinen Großeltern. Und das war eine ganz andere Welt dann als die afghanische Kultur. Und ja, eines Abends kam dieser Film und ich war total begeistert hinterher von der Musik, von diesen Typen. Und da haben meine Großeltern, meine Eltern gesagt, ja, die gab es wirklich, diese Band, die ist The Beatles. Und dann war kurz danach die Grundschule zu Ende und zum Zeugnis durfte ich mir etwas wünschen. Mein Vater hat gesagt, ich schenke dir etwas oder meinen Eltern. Und dann habe ich gesagt, ich möchte eine Platte von den Beatles haben. Und dann sind mein Vater, meine Schwester und ich in Köln in einen Plattenladen reingegangen und ich habe mir dann das blaue Album ausgesucht, mein Vater das rote. Ich fand aber hinterher das rote Album viel besser mit den ganzen Hits aus den ersten Jahren und habe das rauf und runter und seitdem war ich Beatles-Fan. Und um dann jetzt beantwortet schon deine Frage, mein Vater hat das gefördert, weil mein Vater ist Musiker und hat als Kind in Kabul angefangen, Tabla zu lernen, dieses indische Schlaginstrument, schon mit 12, 13 Jahren. Das war so sein Grundinstrument und das spielt er heute noch, aber mein Vater ist sehr begabt, also mein Vater ist jemand, nimmt ein Instrument in die Hand, dann lernt es sehr schnell. Er spielt noch Harmonium, er spielt Rubab, dieses afghanische Saiteninstrument. Akkordeon kann er auch sehr gut spielen, er singt auch sehr gut und ich bin mit Musik aufgewachsen. Aber er mochte von Anfang an auch die westliche Musik, als er nach Deutschland kam und war davon auch begeistert, besonders von den Beatles. Und ich kann mich noch erinnern, mein erster Kontakt mit den Beatles war 1969, weil da kam die Single Hey Jude raus, einer der größten Hits.
Also ich bin auch großer Beatles-Fan gewesen und ich habe die allererste Band, die ich wirklich verehrt habe, waren die Beatles tatsächlich. Und ich war so fanatisch, natürlich blaue Album, rote Album, dass ich überall auch Beatles-Poster bei mir hängen hatte. Alles feierte ABBA damals und was weiß ich, Gary Glitter und The Sweet und ich fand die alle blöd. Mir gefielen die Beatles immer viel, viel besser. Das hat sich dann aber ganz entscheidend irgendwann mal verändert. Und bei dir bist du ja dann irgendwann Stones-Fan geworden. Also du hast ja auch in der Stones-Coverband gespielt. Und wir wollen nicht die ganze Zeit nur über Musik reden, aber das würde ich gerne nochmal wissen. Es heißt ja so Beatles-Fan oder Stones-Fan. Dazwischen gibt es irgendwie gar nichts. Wie bist du zum Stones-Fan geworden?
Das ist auch eine interessante Geschichte. Also ich habe dann die Beatles wirklich, habe mir eine Platte nach der anderen gekauft, habe dann auch angefangen, Gitarren spielen zu lernen. Das hat unser Vater auch gefördert. Meine Schwester und ich haben zuerst dann auch Mitte der 70er zusammen klassische Gitarre gelernt. Sie hat dann ziemlich schnell aufgehört. Ich habe ein bisschen weitergemacht, aber irgendwann wollte ich dann halt auch die Beatles. Ich bin nach Hause gekommen von der Schule. Es gab damals so ein Songbook von den Beatles. Das hatte ich mir gekauft oder geschenkt bekommen. Habe die Gitarre genommen, die Akustikgitarre und habe dann die ganze Zeit die Beatles-Songs rauf und runter gespielt. Soweit, dass ich wirklich den Schulunterricht vernachlässigt habe, dass ich dann blaue Briefe nach Hause bekam. Ja, ich wollte, da kam ich mir auch irgendwie so cool vor. Ach, Schule, egal, ich mache jetzt Musik. Ich bin das coole Leben als Musiker. Wie das so manchmal ist, wenn man so jung ist. Und habe mich dann auch ziemlich schnell wieder gefangen. Und dann kam 1979, ich hatte mal in Mitte der 70er ein Video im Fernsehen, Video, also habe ich einen Fernsehsender über die Rolling Stones. Ich war neugierig, war auch bei meinen Großeltern, ich habe mir das angeguckt und ich weiß noch, ich war total entsetzt. Ich fand diesen Typen, Mick Jagger, fand ich schrecklich, wie der da rumgelaufen ist, rumgehampelt hat und mit seinen Klamotten, seinem Fummel und angeschminkt. Ich dachte, nee, ich will meine Beatles, ja, das ist so was anderes. Und dann 1979, da war ein Fernsehfilm im deutschen Fernsehen, kleine Fernsehspiel, freitagsabends. Ein Film mit Marius Müller-Westernhagen, aber nicht Marius, nicht mehr Theo gegen den Rest der Welt, den hatte ich schon gesehen, deshalb war ich neugierig. Das war ein Film, der früher war, Konrad heißt der, glaube ich. Konrad und irgendwie so. Er, Marius Müller-Westernhagen, die Hauptfigur in einer Dreiecksgeschichte mit zwei Frauen. Und dann geht irgendwann jemand in einer Szene in diesem Film in einer Kneipe zur Jukebox und legt ein Lied oder ruft ein Lied auf. Und dann habe ich das gehört. Ich dachte, wow, was ist das denn? Das war It's All Over Now von den Rolling Stones. Ich hatte mir 2, 3 Jahre vorher, hatte ich mir in einem, weiß ich nicht warum, ich war bei Karstadt gewesen, damals gab es eine Plattenabteilung, wer das noch kennt, und in der Plattenabteilung gab es ein Doppelalbum Best Hits von den Rolling Stones, Rolled Gold. Das habe ich mir gekauft für 15 Mark und habe mich hinterher schwarz geärgert, dass ich mir das gekauft habe, jahrelang, weil ich mir gar nicht angehört habe. Als ich dann dieses Lied hörte, jetzt All Over Now, bin ich in mein Zimmer gestürmt, habe gesagt, das muss doch auf dieser Platte drauf sein. War auch drauf. Dann habe ich das mir angehört und fand das so klasse, habe immer dieses Lied gehört. Aber ich habe dann, wenn die Plattennadel weitergelaufen ist, habe ich mich geweigert. Ich wollte nicht weiterhören. Und irgendwann lief sie mal weiter und dann kam erst Time is on my side und dann kam The Last Time. Und da hat es mich total gepackt. Das war und dann, das war 1980, muss ich korrigieren. Und danach sind wir, waren Sommerferien. Wir sind im Sommer immer sehr oft nach Südfrankreich gefahren mit dem Auto. Und ich habe für die lange Fahrt, habe ich mir auf Kassettenrekorder diese Rolled Gold, dieses Doppelalbum aufgenommen und habe es den ganzen Urlaub rauf und runter gehört. Von da an war ich Stones-Fan. Ich bin also quasi von den Beatles zu den Rolling Stones konvertiert.
Ja, mein Gott, was für eine Geschichte. Hätte ich ja nie gedacht, dass du das am Anfang ganz schrecklich furchtbar fandest. Also.
Ich fand, aber ich sage heute, Beatles sind immer noch, ich finde die Beatles immer noch toll. Ich sage immer, Beatles sind meine erste Liebe, die vergisst man nicht. Und Rolling Stones sind meine große Liebe.
Sehr schön gesagt. Kommen wir nochmal zum Muslimsein zurück. Was mich da immer wieder interessiert, ist, abgesehen davon, von deiner musikalischen Karriere und deinem Muslimsein, als wir uns kennenlernten in der Schule, spielte ja der Islam zumindest für mich nicht erkennbar irgendeine große Rolle. Das hat sich ja auch geändert bei dir. Wie ist das entstanden? Wie bist du dazu gekommen, auch dass du Islamwissenschaft studiertest? Ich habe es ja auch studiert, wenn aus ganz anderen Gründen, aber wie ist es bei dir passiert?
Ja, das sind auch so Zufälle im Leben, so, wo man hinterher denkt, wie ist das, guck mal, wie das gekommen ist und das nochmal so, wenn das so viel passieren lässt. Ist es richtig, der Islam, die Religion hat für mich bis Anfang der 80er Jahre überhaupt keine Rolle gespielt. Ich bin nicht religiös erzogen worden, im Gegenteil. Mein Vater hat ab und zu mal das erwähnt, aber Afghanistan war ein Thema, aber Islam gar nicht. Meine Mutter sagt immer heute noch, dass er damals auch nicht so religiös war. Er hat manchmal gebetet, das fand sie mir sehr schön. Aber ansonsten gab es da, Islam spielte keine große Rolle. Warum, weiß ich gar nicht, aber ist auch egal. Mein Vater und seine Freunde, von denen ich gerade erzählt habe, die waren eher, ich nenne das mal so etwas salopp, so Salonkommunisten. Wie viele Menschen, die aus den Ländern kommen, was man früher Dritte Welt genannt hat, haben sich natürlich Gedanken gemacht, wie kann unser Land, sie wollten ja alle zurückgehen, wie kann unser Land eine andere Gesellschaftsordnung finden?
Ja, das war ja auch in Afghanistan sozusagen die Gegenbewegung zum islamischen, traditionellen Denken und die ja urbanen Menschen in Afghanistan, waren viele von denen waren tatsächlich Kommunisten. Also das ist ja auch so, was ich in meiner Zeit, als ich in Afghanistan kennengelernt habe, praktisch, wie auch der Bürgerkrieg letztlich entstanden ist, einfach durch diese Dichotomie zwischen ja, progressiven Kommunisten, die aber auch super ideologisch waren auf der anderen Seite, und den Islamisten, die eben auch ideologisch waren. Aber das vielleicht nur so nebenbei.
Nee, das ist sehr wichtig zur Einordnung. Danke dir dafür, das ist sehr wichtig. Und das war der Islam als Modell, war für meinen Vater und seine Freunde keine Idee. Ja. Aber eher Kommunismus, Sozialismus. Und da, mein Vater war nicht so stark, aber Freunde von ihm. Ein Freund, der hatte gesammelten Werke von Lenin, Marx und Engels, hatte der wie ein Sohn, so eine, in seinem Wohnzimmer. Da waren so 20 Bände von Ausgaben, waren da so
in Leder gebunden.
In Leder gebunden. Ja, der hat man direkt, wenn man reinkam, und gehalten von Büsten von Marx und Lenin. Ja.
Oh mein Gott.
Ja, ja. Also das war, und der, das waren so die Ideen. Islam spielte keine Rolle. Und ich habe da auch mich beschäftigt mit diesen Ideen, Kommunismus, Sozialismus und was man so als junger Mann dann halt so tut, wenn man in der Schule ist. Wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir damals auch eine Generation waren, die durchaus, würde ich sagen, politischer war als die heutige Generation. Wir waren politisch.
Wir hatten zumindest klare Vorstellungen davon, was nicht sein sollte, aber was eigentlich sein sollte, war nicht so offensichtlich.
Genau, also ich weiß noch, wie wir, als dann die Vertrauensabstimmung kam über Helmut Schmidt, es wurde live im Fernsehen übertragen, wir wollten das alle sehen. Dafür wurde der Schulunterricht unterbrochen und wir wollten das alle sehen. Also das waren diese Voraussetzungen, so im Elternhaus, Religion hat keine Rolle gespielt.
Ja, aber wie bist du dann dazu gekommen?
Das ist jetzt die Hinführung. Als die Russen dann einmarschiert sind, waren viele von im Umfeld meines Vaters, viele Freunde enttäuscht. Das war für sie eigentlich ein Desaster. Ja, Kommunismus, Sozialismus als Idee für ein neues, gerechteres Afghanistan. Und dann kommen die Russen, marschieren ein. Mhm. Und da war ein Freund meines Vaters, der hat dann angefangen.
Vielleicht, wenn ich dich nochmal unterbrechen darf, um das auch nochmal ein bisschen zeitgeschichtlich einzuordnen. Die sind ja einmarschiert, um einen, den Vorsitzenden, den damaligen Vorsitzenden der Partei, der Sozialistischen Partei, die ja schon damals an der Macht waren, abzulösen. Und den haben sie dann auch letztlich umgebracht. Also eine ganz verrückte Sache. Also es hatte sich vorher schon eben ein sozialistisches Regime etabliert, aber das war so fanatisch und so extrem, dass also ganz viele Menschen tatsächlich auch gefoltert, umgebracht und ins Gefängnis gewandert sind. Und die Sowjetunion hat interveniert, um diese Art des Sozialismus ja zu unterbinden.
Da fing das ganze Drama an und dann im Freundeskreis meines Vaters fing ein Umdenken an. Da war ein Freund meines Vaters in Hamburg, der ist leider auch dann ein paar Jahre später sehr jung verstorben. Der hat sich dann wieder dem Islam zugewandt, aber nicht so dem fundamentalistischen Islam, sondern dem mystischen Islam, dem Sufismus, der in Afghanistan, Iran, in dieser Region seine Wiege hat. Ja. Und nach dem Abitur 1983, ich wusste eigentlich nicht, was ich machen wollte. Ich wollte studieren, hatte ich nicht so große Lust, hat sich auch nichts angeboten. Ich wollte eigentlich Schauspieler werden, weil ich hatte sehr erfolgreich in der Schultheater AG, oder in der Theater AG in der Schule habe ich sehr erfolgreich gespielt.
Wusste ich gar nicht.
Wusstest du nicht? Hast du nicht unsere Aufführung damals gesehen? Sommernachtstraum, Antigone.
Ach doch, stimmt du. Da dämmert mir was.
Ja. Und das war immer, ich hatte immer die Hauptrollen, kam sehr gut an und ich hatte auch Lust. Ich habe schon immer Lust gehabt, auf der Bühne zu stehen. Und ich wollte damals Schauspieler werden. Meine Eltern haben gesagt, okay, gut. Haben grünes Licht gegeben. Ich habe mich dann an diversen Schauspielschulen in Deutschland beworben, bin auch in einigen in die Endrunde gekommen. Ganz geklappt hat es nicht, war auch damals sehr jung. Ich war 18 geworden, bin sehr jung auch eingeschult worden, jung Abitur gemacht. Die haben aber alle, oder 19 war ich auf jeden Fall, die haben alle gesagt, kommen Sie nächstes Jahr wieder. Sie haben Talent und sind noch ein bisschen, noch nicht so ganz weiter, kommen Sie wieder, bewerben Sie sich nächstes Jahr. Und ich weiß noch, ich habe mich an der Schauspielschule in Hamburg beworben und abends saß ich, habe bei dem Freund meines Vaters, Abdul Ahad, so hieß er, habe ich bei ihm und seiner Familie in der Küche gesessen und auch am nächsten Tag vormittags. Und er und ich, wir haben uns dann angefangen, über den Islam zu unterhalten. Und was er mir erzählt hat, war für mich völlig neu. Und ich weiß, ich bin dann tagsüber durch Hamburg gelaufen, durch die Innenstadt. Ich bin immer sehr gerne da lang gegangen, so in der Binnenalster, Innenstadt, und habe gedacht, was ist eigentlich der Islam? Wer war Mohammed? Ich hatte keine Ahnung. Und damals gab es nicht Wikipedia, wo man schnell nachgeguckt hat, sondern Lexika, musste man gucken. Das hat jedenfalls mein Interesse, meine Neugierde geweckt. Und dann habe ich gehört, dass es dieses Studienfach Islamwissenschaft gibt. Und dann habe ich gedacht, guck dir das doch mal an, vielleicht wäre das was. Weil ich hab diese Runde an den Schauspielern ein Jahr lang gemacht. Und nach einem Jahr, ich wollte eigentlich so weitermachen, da sagte mein Vater, ja, was ist denn jetzt mit dem Studium? Ich sage, ja, ich will weitermachen. Er sagte, also du kannst das gern weitermachen, aber du suchst jetzt ein Studium. Das war der Deal. Und ich habe so geschluckt, ja gut, okay. Und dann kam mit dem dieses Fach Islamwissenschaft und ich habe mir das angeguckt und ich war sehr begeistert von dem Professor, der die Vorlesung gehalten hat. Das war Abdeljawad Falaturi, den du auch kennst.
Falaturi, ja, bei dem habe ich auch studiert. Und wir haben dann, und da sind wir ja uns ja auch, glaube ich, wieder begegnet. Wir hatten zwar, wann hast du angefangen zu studieren?
1984.
Ja, ja, dann warst du ein Jahr später als ich. Aber wir haben auch teilweise in der Klasse gesessen, im gleichen Seminaren und haben dann Arabisch gelernt und eben Falaturi, der ja auch schon leider ziemlich früh verstorben ist. Ja.
Das war eine charismatische Persönlichkeit, muss ich ganz kurz sagen. Das war ein... Er war promovierter Philosoph, also er kam aus dem Iran. Ende der 50er Jahre hat dann hier in Deutschland promoviert in Philosophie. Er war aber gleichzeitig auch ein schiitischer Geistlicher, ein Mujtahid.
Ja, genau.
Er hatte eine sehr langjährige Ausbildung. Das ist bei den Schiiten so, man muss wirklich eine langjährige Ausbildung machen, bevor man dann sich, ja, also Theologe nennen darf. Und er hat mich beeindruckt mit seiner Persönlichkeit. Und ich habe gedacht, das Fach will ich studieren. Ohne zu wissen, auf was ich mich da einlasse, was auf mich zukommt, was ich später damit machen kann. Und das ging auch jahrelang so weiter.
Was hast du für Nebenfächer gehabt?
Ich hatte Germanistik und vergleichende Religionswissenschaft später noch. Ich hatte erst Philosophie. Es hat mich aber nicht so interessiert. Und dann habe ich zu vergleichende Religionswissenschaft gewechselt, Anfang der 90er. Das konnte man ja in Bonn dann parallel studieren.
Ach, du bist auch in Bonn gewesen, weil ich war ja dann auch in Bonn. Ich habe ja dann noch am Institut für orientalische Sprachen, habe ich den Diplomübersetzer gemacht, allerdings nicht abgeschlossen, nur bis zum Vordiplom. Ja, wusste ich gar nicht, dass du da auch gewesen bist.
Ich war dann am Institut für Religionswissenschaft, für vergleichende Religionswissenschaft. Das war genau gegenüber vom da, wo das Institut für der evangelischen Kirche im Rheinland jetzt sitzt, genau auf der anderen Seite, gegenüber von der Universitätsbibliothek.
Ja,
bin da immer einmal die Woche nach Bonn gefahren und habe das dann studiert. Ja, so kam das mit der Islamwissenschaft. Es war einfach ein Schicksal. Jetzt als gläubiger Mensch sage ich, es war Schicksal, Zufall.
Wie hat denn dein Vater reagiert?
Also mein Vater hat gut reagiert, positiv, er fand es gut. Weil er hatte nämlich parallel dazu in der Zeit auch wieder zum Islam zurückgefunden, hat dann schon angefangen zu beten, zu fasten, auch sich mehr mit dem Koran zu beschäftigen, aber auch in einer sehr moderaten Form. Haben uns auch viel über die Religion ausgetauscht, das war auch so parallel. Aber mein Vater hätte es eigentlich lieber gehabt, wenn ich wie er Arzt geworden wäre, wenn ich Medizin studiert hätte. Aber das war nichts für mich. Ich hatte in Sommerferien in den 80er Jahren, 1980 in Sommerferien, habe ich am Krankenhaus, wo mein Vater gearbeitet hat, in Frechen bei Köln, habe ich 3 Wochen lang dort gearbeitet, hospitiert. Und da habe ich gemerkt, das ist nichts für mich, Krankenhausatmosphäre, das hat mich nicht so gereizt. Ja, aber er hat auf jeden Fall hat gesagt, ja, dann mach das. Ja. Es war sogar so, dass ich nach 4 Jahren das Studium abbrechen wollte, weil es mich dann doch nicht mehr so interessiert hat. Und da hat er gesagt, nee, du machst jetzt weiter. Ja, du hast jetzt angefangen, das ziehst du jetzt bitte durch. Was willst du denn sonst machen? Ja, und da war ich schon sehr streng und konsequent. Das war auch gut so. Hat der Druck ausgeübt, ja.
Wie bist du dann zum Journalismus gekommen?
Das ist auch wieder ein Zufall. Ich habe mir mit dem Studium viel Zeit gelassen, 10 Jahre. Ich habe ja 2 Auslandsaufenthalte in Damaskus in Mitte der 80er und dann Ende der 80er in Kairo 1 Jahr. Und ich muss sagen, als ich aus Kairo zurückkam, habe ich den richtigen Drive gehabt für das Studium. Da hat mich nochmal beflügelt. Da habe ich gesagt, ich will das jetzt durchziehen. Ja, das war nochmal so ein Schub. Ich habe mir auch Zeit gelassen, weil wir hatten auch nicht diesen Druck, muss man sagen. Ich habe mal einmal eine Hausarbeit, habe ich 1 Jahr später abgegeben. Da hat keiner was gesagt. Ja, das war wirklich sehr locker. Ich bin jemand, der braucht auch mal so Druck, wäre ich auch schneller fertig geworden. Aber gut, es ist halt alles so, wie es ist. Also ich bin 1995 dann fertig geworden und ich wusste nicht, was ich mit dem Studium dann machen sollte. Es hat sich nicht angeboten, Islamwissenschaft, du weißt, die Jobs lagen nicht auf der Straße. Ich habe mich für eine wissenschaftliche Tätigkeit auch nicht angeboten, hat mich auch nicht so interessiert. Ich habe 2 Bewerbungen geschickt an 2 Universitäten, kam Absagen. Und ja, was machst du dann? Ich wollte aber auch nicht irgendwie jetzt so rumjobben, dass man dann irgendwann mit 50 so eine verkrachte Existenz ist. Ja. Und ich habe damals gejobbt für ein paar Wochen in einer Buchhandlung in Köln. Wissenschaftliche Buchhandlung gibt es leider nicht mehr. Und die damalige Geschäftsführerin, wir kamen im Gespräch drauf, die hat mir doch dann, hat mir den Vorschlag gemacht, eine Buchhändlerlehre zu machen.
Okay.
Und ich, kann ich das denn? Ich bin noch viel zu alt. Nein, sagt sie, natürlich können Sie machen. Habe ich mir mal Arbeitsamt erkundigt, wurden das Abitur und Studium jeweils im halben Jahr angerechnet, sodass die Ausbildung von 3 auf 2 Jahre verkürzt wurde. Ich habe eine Ausbildungsstelle gesucht und habe diese Lehre.
Du bist also auch noch gelernter Buchhändler?
Ich bin gelernter Buchhändler, habe danach 2 Monate in einer Buchhandlung in Mönchengladbach gearbeitet, aber beide Seiten haben sich nicht so gut verstanden. Ich habe dann eine Probezeit aufgehört und dann bin ich über Umwege, das wäre jetzt zu weit, aber ich bin beim WDR in Köln gelandet.
Okay.
Als Buchhändler, die suchten nämlich damals im Videoarchiv, suchten die für eine Aushilfstätigkeit, suchten die Buchhändler. Und da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet. Und wenn man einmal in so einem Unternehmen ist wie WDR, kann man natürlich Kontakte knüpfen. Ja. Und da habe ich dann einen Tipp bekommen, wenn ich als Journalist, also ich bin in der Pause, bin ich von Redaktion zu Redaktion gegangen, habe gesagt, ich bin Islamwissenschaftler und würde gerne journalistisch arbeiten. Ja, haben Sie schon mal journalistisch gearbeitet? Nein, ja, dann tut es uns leid. Wie kommst du denn rein?
Ja.
Und ich hatte auch so ein Schlüsselerlebnis, weil alle Leute haben gesagt, ja, du bist jetzt Buchhändler und du hast studiert, du kannst so viele Sprachen, Arabisch, Persisch, hast so viele Kenntnisse. Ich habe gesagt, was nützt mir die Kenntnisse, wenn ich davon nicht leben kann?
Ja.
Und da war ein Schlüsselerlebnis. Ich saß da in dieser Stube da mit der Kollegin, die Vorgesetzte, musste immer so Videokassetten, musste ich dann Lieferscheine tippen. Und die wurden dann verschickt in die einzelnen WDR-Studios.
Ja.
Und da kam eine Frau rein und erzählte irgendwas, dass sie Cutterin ist und dass sie also die Filme schneidet und dass sie gerade an einer Biografie über Anwar al-Sadat, den ehemaligen ägyptischen Präsidenten, sitzt. Ich natürlich lange Ohren bekommen und habe in dem Moment gedacht, ich sage ja jetzt, ich kann Arabisch, wenn Sie meine Hilfe brauchen, aber ich habe mich nicht getraut, weil diese Kollegin, meine Vorgesetzte, die war ein bisschen streng und ich habe gedacht, es kommt vielleicht nicht so gut, ja, das jetzt anzubringen. Als die Dame rausgegangen ist, habe ich mich geärgert, habe gesagt, hätt's doch, verpasste Chance. Dann gehe ich in die Kantine, in der Mittagspause, sitze da und dann läuft sie mir über den Weg.
Ja, und dann hast du zugeschlagen. Dann
bin ich auf sie drauf, gesagt, so und so. Ja, das hört sich interessant an, wenn wir Bedarf haben, melden wir uns. Nächsten Tag stand sie im Türrahmen, sagte, wir haben O-Töne auf Arabisch, wir wissen nicht, wo wir schneiden sollen, können Sie uns helfen? Meine Vorgesetzte, nein, das geht nicht. Der können Sie doch nicht hier einfach so abziehen, der muss erst hier beschäftigt. Ja, hören Sie mal, der hilft uns doch, wir sind doch in WDR-Produktion. Da haben die beiden Damen sich gestritten, letztendlich durfte gehen, konnte helfen. Und der Autor des Beitrags, der den Beitrag gemacht hat, Winfried Husmann, ein sehr, sehr bekannter, arrivierter Fernsehjournalist, dem konnte ich helfen. Der hat sich hinter sich bedankt, mich zum Aufzug gebracht und ich bin dann zurückgegangen und ich war sowas von beschwingt, weil ich konnte das erste Mal mit meinen Kenntnissen, die ich im Studium erworben habe, konnte ich etwas einbringen, mich einbringen. Und da habe ich gedacht, ich möchte eigentlich gerne Journalismus machen. Aber wie machst du das? Dann bin ich von Redaktion zu Redaktion. Die haben gesagt, nee, tut uns leid. Und dann der zweite Zufall. Ich saß wieder da an der Schreibmaschine, kam eine andere junge Frau rein, die hat für Frau TV gearbeitet, das WDR-Magazin. Und die hat dann so, es war eine junge Frau, und ich habe sie später wieder getroffen, bei einer Veranstaltung, ein paar Monate später. Und habe gesagt, hör mal, ich möchte Journalist werden. Wie kann ich das machen? Sie sagt, du musst ein Praktikum machen. Ruf die Redaktion an, sagst das und das. Und da habe ich dann gemacht. Da habe ich mir ins Telefon gesetzt, habe in Köln, gibt es ja viele Medienunternehmen, WDR, Deutschlandfunk. Beim Deutschlandfunk gibt es die Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Und den Redakteur, den ich angerufen habe, Rüdiger Achenbach, mit dem ich bis heute noch freundschaftlich verbunden bin, hat gesagt, nachdem ich erzählt habe, was ich gemacht habe, sagte, es hört sich interessant an, was Sie bisher gemacht haben, wir sollten uns kennenlernen. Kommen Sie nächste Woche bei uns vorbei. Und er und sein damaliger Kollege Hartmut Kriege, der leider vor kurzem verstorben ist, die haben mir die Möglichkeit gegeben. Die haben gesagt, Sie können ihr Praktikum machen. Und Rüdiger Achenbach, als ich dann angefangen habe, das war im Frühjahr 1999, am ersten Tag hat er gesagt, wissen Sie was, das bringt nichts, wenn Sie uns die ganze Zeit hier über die Schultern gucken. Da ist eine Veranstaltung nächste Woche in Essen über Bestattungskultur und Religion. Nehmen Sie sich ein Aufnahmegerät, fahren Sie hin, machen Sie Interviews und machen einen Beitrag draus. Das habe ich dann gemacht. Und so ging es dann weiter. Ich durfte in diesem halben Jahr, wo ich in dieser Redaktion war, Beiträge machen. Die haben gesagt, auch wenn der Beitrag nicht gut ist, ist egal, machen Sie mal. Dann lernen Sie das Handwerk. Und nach einem halben Jahr habe ich mich dann emanzipiert, selbstständig. Ich bin dann aus der Redaktion raus und habe angefangen, als freier Hörfunkjournalist zu arbeiten. So bin ich zum Journalismus gekommen.
Du hast auch kein Volontariat gemacht, ne? Ich bin ja auch als Journalist angefangen. Ich habe ja, nachdem ich habe ja Afrikanistik und Islamwissenschaft und Politikwissenschaft studiert und bin dann darüber zum Journalismus gekommen. Eigentlich wollte ich Diplomat werden. Das war so mein Berufswunsch, aber das hat dann auch sich zerschlagen. Und dann habe ich eben angefangen, als Mitglied der Anti-Apartheids-Bewegung für die Vereinszeitung zu schreiben, Informationsdienst Südliches Afrika, und bin dann aber über auch Bekannte zum Deutschlandfunk und Deutsche Welle gekommen und habe da erstmal bei Forschung aktuell irgendwie auch Beiträge gemacht, einfach so, und bin dann schließlich am Schluss in die Nachrichtenredaktion beim Deutschlandfunk und bei der Deutschen Welle gelandet und später nochmal beim privaten Radio, aber eben auch so eine verkrachte Herangehensweise. Letztlich bin ich kein Journalist geblieben, du bist es aber geblieben und hast also praktisch dann dich immer so weiterentwickelt. Wie bist du dann letztlich beim ZDF gelandet? Weil war die Stelle ausgeschrieben und du hast dich da beworben, oder wie ist das gelaufen?
Ich habe dann die Jahre, also ich muss sagen, nachdem, als ich mich entschieden habe, freie Journalist, ich hatte noch vorher vorgehabt, eine Buchhandlung zu eröffnen.
Ja.
Da habe ich mir sogar einen Existenzgründerkredit habe ich mir geben lassen bei der Sparkasse. Ich wollte eine Buchhandlung gründen, aufmachen mit Allgemeinsortiment und mit Fachsortiment. Islamische, orientalische, arabischsprachige Literatur, orientalsprachige Literatur. Hat auch schon Pläne.
Es gab da mal so eine Buchhandlung auf der Luxemburger Straße. Die hatten alles Mögliche an orientalischer Literatur. Das fiel allerdings auch wirklich nur auch auf Arabisch und auch manches auf Persisch. Aber da hast du nichts mit zu tun gehabt.
Nee, da nicht. Aber ich war öfters in dieser Buchhandlung, habe da auch einige Bücher gekauft. Die hatten gute Literatur. Und sowas wollte ich aufmachen in Universitätsnähe. Ich habe so gedacht, ich könnte dann vielleicht auch Kontakt aufnehmen zu unserem alten Institut für Islamwissenschaft und könnte vielleicht die da mit Büchern beliefern. Ja, dadurch, dass ich halt Arabisch spreche und im Orient unterwegs war, habe ich Kontakt, könnte ich ein Buch handeln. Also ich hatte wirklich so ein Konzept schon aufgebaut. Und dann kam das mit dem Journalismus. Und da habe ich dann angefangen, mich da in die Richtung selbstständig zu machen. Am Anfang war es nicht einfach. Ich kann mich erinnern, ich habe ein Angebot geschickt, mein erstes Angebot ausgearbeitet und früher per Fax verschickt an 21 Redaktionen in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland. Und habe gedacht, wow, jetzt kommt der Rücklauf, jetzt der Telefon wird klingeln. Oder. Und ich weiß noch, ich war dann tagsüber weg, kam dann späten Nachmittag nach Hause, guckte auf mein Faxgerät, nix. Anrufe, nix. Anrufbeantworter und so. Das hat dann zwei Monate hat es gedauert. Und dann kam ein Anruf von einer Redaktion, Funk aus Europa beim WDR. Und da hatte ich ein Angebot gemacht, ein Interview mit Nasser Hamid Abu Zeid, den ägyptischen Wissenschaftler, der damals ein Buch rausgebracht hat, das von Navid Karmani, ein alter Studienkamerad auch von mir, wir haben zusammen studiert, mit herausgegeben wurde.
Ach, Navid Karmani hat auch mit dir zusammen studiert? Der hat in Köln studiert.
Genau, Navid Karmani und ich haben zusammen studiert. Am Anfang nicht, die letzten Jahre haben wir auch, unser Interesse galt, von uns beiden galt vor allen Dingen Koran-Exegese, worüber ich auch meine Magisterarbeit gemacht habe. Da haben wir auch intensiven Kontakt gehabt, er und ich. Und,
er ist ja jetzt einer der bekanntesten Schriftsteller, so mit muslimischem Hintergrund. Und bei uns war er auch schon mal zu Gast. Ist auch zwar schon lange her, aber wusste ich gar nicht, dass er auch...
Er hatte später angefangen. Wir haben, also man muss sagen, die Islamwissenschaft in Köln, das Institut für Orientalistik, ist eine Talentschmiede gewesen. Also außer dir und mir, Andreas Jakobs. Ja, Andreas Jakobs ist Leiter der Abteilung Nahosten bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Waren einige. Es gibt aber auch die anderen Fälle, die gut im Studium waren oder auch studiert haben, von denen man irgendwann gar nichts mehr hört oder die was ganz anderes dann gemacht haben. Nicht viele, die dabei geblieben sind, wie wir. Ja. Auf jeden Fall, das war mein erster Beitrag. Ich bin dann, hab Nasser Hamid Abu Zeid in Den Haag, wo er damals gewohnt hat, im Exil besucht, interviewt. Und dann fing das so langsam an. Ich habe im Laufe der Jahre, meinen Schwerpunkt hatte ich auf Islam in Deutschland, islamische Welt. Aber ich habe auch andere Themen gemacht, weil ich habe ihm gesagt, der Islam allein ernährt seinen Mann nicht, den Journalisten nicht. Aber wenn man einmal weiß, wie man Beiträge macht, dann hat man auch Interesse andere. Ich habe Judentum, Christentum gemacht, andere Religionen. Ich habe auch Sport gemacht, Literatur. Alles, weil man muss ja von was leben. Und ich konnte auch dann irgendwann gut davon leben. Ich hatte so einen Bauchladen an Redaktionen, die ich bedient habe mit Themen von ARD und also öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
Und hatte das irgendwie geholfen, dass du Moslem warst? War das für dich ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Also ich frage das deswegen, weil ich war mal tatsächlich im Gespräch als Korrespondent für Jordanien. Ich weiß noch, während ich beim Deutschlandfunk arbeitete, da gab es dann irgendwann kam ein Anruf vom Chefredakteur, der wolle mich sehen. Und ich dachte, was will denn der Chefredakteur von mir? Und dann wurde ich da in sein Büro gebeten und gefragt, ob ich Korrespondent werden möchte in Jordanien. Und war ich natürlich höchst begeistert und dachte, wow, jetzt geht die Karriere los. nie wieder was gehört von ihm, keine Ahnung warum. Später habe ich dann irgendwann mal über Umwege erfahren im Rundfunkrat, die ja immer auch entscheiden über die Personalien, ist dann wohl sowas passiert, dass als diese Personalie dann auf den Tisch kam und dann mein Name auch, da hieß es ja, der hat ja Arabisch und Islamwissenschaft studiert, der ist ja eigentlich schon ein halber Moslem und deswegen kann er eigentlich gar nicht in Frage kommen. Der hat schon nicht mehr die deutsche Perspektive. Und deswegen, also für dich als Moslem über Islam und über Religion zu berichten, war offensichtlich kein Thema.
Das war kein Problem. Ich weiß nicht, ob das für die Redaktion jetzt auch ein Kriterium war, aber letztendlich steht ja für die Redaktion immer die journalistische Qualität im Vordergrund. Wenn die nicht gegeben gewesen wäre, hätte man meine Beiträge auch nicht genommen. Wenn man gemerkt hätte, die sind zu sehr gefärbt, zu sehr jetzt auch apologetisch verfasst, das habe ich nie gemacht. Ich hatte immer die Distanz, aber das Muslimsein als Zusatzqualifikation hilft natürlich, weil du hast dann eine Binnenperspektive, die andere nicht haben und du kommst auch in Welten hinein, Situationen, die anderen verschlossen bleiben. Ja. Ich könnte zum Beispiel, selbst wenn ich jetzt katholische Theologie studiert hätte, ich würde nie so in den Katholizismus reinkommen, wie jemand, der katholisch sozialisiert ist. Das ist so. Und auch natürlich auch der Umgang der Muslime, auch bis heute, auch in unserer Sendung, mit mir ist ein anderer. Ich werde anders aufgenommen als jemand, der nicht Muslim ist. Das sagen auch Leute manchmal, wenn die mich dann fragen, so beim Vorgesprächen, erst sind die so ein bisschen zurückhaltend, skeptisch und dann sind sie auch Muslim. Ich sage ja. Und dann merke ich, wie auf einmal so, also was sich öffnet.
Man fühlt sich von gleich zu gleich.
Man fühlt sich von gleich zu gleich, aber ich sage den Leuten auch direkt immer, ich bin aber in erster Linie Journalist. Ich werde auch trotzdem die Distanz wahren und auch kritisch berichten. Also seien Sie gefasst, dass es auch kritisch wird. Ja, das ist okay. Aber es eine Hürde, also eine Barriere ist erstmal weg. Es öffnet Türen, das Muslimsein. Und ja, also so fing das dann an. Und dann ZDF, ja. Ich war im Februar 2007 in Berlin mit einem Kollegen von der Deutschen Welle, der auch Dozent war bei uns an der Universität, der Arabischlehrer war, Abdelhai Alami.
Ja, ja.
Und er war damals für Deutsche Welle unterwegs und ich als freier Journalist. Und weil wir Zeitnot hatten, weil wir von einer Veranstaltung zur nächsten, haben wir uns ein Taxi genommen. Und während wir im Taxi sitzen in Berlin, klingelt mein Smartphone, mein Handy. Und meldet sich eine freundliche Stimme am anderen Ende und sagt, mein Name ist Dr. Reinhard Hartmann, ich bin Leiter der Redaktion Kirche und Leben, evangelisch, beim ZDF. Und Sie haben wahrscheinlich davon gehört, das ging nämlich da kurz vor durch die Medien, dass im ZDF eine Sendung für Muslime oder eine Sendung über den Islam ins Leben gerufen werden soll. Damals noch, wie wir eingangs gesagt haben, oder damals sollte sie noch heißen Wort zum Freitag, weil sie eine Verkündigungssendung sein sollte. Dann wurde sie in Forum am Freitag umbenannt und auf eine säkulare Basis gestellt. Er sagte, wir wollen diese Sendung soll ins Leben gerufen werden. Wir haben als Redaktion den Auftrag, die zu konzipieren. Und wir sind auf der Suche nach Redakteurinnen und Redakteuren und sind auf sie aufmerksam geworden. Und das war natürlich, ja, das ist ein Anruf, von dem träumen viele Journalisten.
Bei mir hat nie jemand einen angerufen.
Hallo, mein Name ist so, wir wollen Sie kennenlernen. Und dann saß ich zwei Tage später bei besagten Reinhard Hartmann, der dann mein Chef werden sollte, saß ich bei ihm im Büro auf dem Lerchenberg, 10. Stock, einen tollen Ausblick auf den Rheingau und war wie elektrisiert. Ja, und bin nachher noch die ZDF gelaufen, war in der Kantine und sah dann die Person, die ich jahrelang immer auf dem Bildschirm gesehen habe, in der Kantine. Ja. Ja. Und dann ziemlich schnell wurden wir uns auch handelseinig, weil ich konnte vor allen Dingen mit dem Fund wuchern, dass ich den Islam in Deutschland schon gut kannte und viele Akteurinnen und Akteure schon kannte, weil das ZDF war in gewisser Weise auch die Redaktion, das hat er mir, Reinhard Hartmann, dann auch gesagt, wir sind in gewisser Weise überfordert, wir kennen die muslimische Szene überhaupt nicht. Und er war, das hat er auch gesagt, beeindruckt von meinen Kenntnissen, meinen Kontakten und wie gesagt, und auch von meiner journalistischen Arbeit. Ich habe natürlich auch dann auch, die hatten sich das angehört, was ich gemacht habe, aber es kam noch ein Merkmal hinzu, weswegen ich für sie auch interessant war, weil eine Kollegin aus der Redaktion, die heute noch da ist in der Redaktion, hatte mich gegoogelt und hatte gesehen, dass ich Sänger in einer Rolling Stones Coverband bin.
Ist nicht wahr.
Den Rolling Stones. Und das fanden sie interessant, spannend, weil sie gesagt haben, naja, wenn er Musik macht und noch dazu Rockmusik, dann kann er ja kein Fundamentalist sein. Das war für sie nochmal ausschlaggebend, mich einzuladen. Also die Qualifikation Journalist, Islamwissenschaftler, Muslim und Musiker.
Siehste, hat sich doch gelohnt letztlich. Ja, es ist ja echt ein Schicksal.
Ja, ne? Ja, ist Schicksal. Ja.
Ist wirklich Schicksal. Du hast das eben schon erwähnt, gesagt, du hast Kenntnisse vom Islam in Deutschland gehabt. Das wäre jetzt so auch meine letzte Frage. Wie hat sich der Islam in Deutschland verändert? Das ist ja, als du angefangen hast und als wir angefangen haben, einmal zu studieren und zum anderen aber auch dann beruflich uns mit dem Islam zu beschäftigen, das war eine andere Zeit. Das war, da war man irgendwie dem Islam gegenüber, ja, sag ich mal, positiv, eher distanziert. Also das war so, hatte was Folkloristisches, würde ich fast sagen. Und mit Ayatollah Khomeini kam so das erste Mal eigentlich sowas wie eine kritische Sichtweise auf den Islam in Deutschland und überhaupt in der westlichen Welt zustande. Und das hat sich ja dann eigentlich immer weiter hochgeschaukelt. Dann kamen sehr viel später dann die Attentate vom 11. September. Das war auch eine absolute Zäsur. Und jetzt natürlich der Anschlag der Hamas am 7. Oktober 2024 war es, ne? 23, ja, Entschuldigung. Das hat ja also wirklich massiv die Sichtweise verändert. Ich merke das im christlich-islamischen Dialog, da gibt es viel Misstrauen. Wie ist das für dich?
Ich sage mal etwas suffisant, ich bin ja Berufsmuslim. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich diesen Ausdruck erfunden habe. Ich weiß nämlich, wo ich ihn das erste Mal gesagt habe und dann wurde er von anderen übernommen. Aber ich bin Berufsmuslim, ich habe damals eigentlich Berufsmuslim, meinte ich was ganz anderes. Das war damals so 2007, habe ich das gesagt. Damit meinte ich eigentlich die Salafisten, die damals sehr präsent waren im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Ich habe gesagt, das sind Berufsmuslime, die leben ihre Religion wie ihren Beruf. Aber eigentlich Berufsmuslim meint jemand, der jetzt in meinem Fall, der mit dem Islam sein Geld verdient. Ich sage mal, ich habe nur Islam gelernt, ich kann nichts anderes. Das kann ich auch sagen, ich bin der einzige Journalist, der sich nur mit dem Thema Islam beschäftigt, in einem Medienhaus. Es gibt sonst alle anderen, die Islam machen, machen noch was nebenbei oder machen das hauptsächlich was anderes und machen Islam noch dazu. Ich mache nur Islam. Und ich mache das jetzt seit 25 Jahren beruflich. Vorher habe ich natürlich in 18 Jahren auch vieles erlebt als Student, als Muslim. Wie du richtig gesagt hast, der Islam hat lange Zeit im Bewusstsein der Öffentlichkeit keine Rolle gespielt. Im Gegenteil. Die Muslime haben da für sich in ihren Moscheen, in den Familien haben sie ihren Glauben gelebt. Die Öffentlichkeit hat das gar nicht interessiert. Die Muslime hatten auch kein Interesse, dass die Öffentlichkeit das groß erfährt. Deswegen haben wir diese 70er, 80er, 90er Jahre sind im Grunde eine Blackbox für die deutsche Öffentlichkeit. Ist auch kaum erforscht, interessanterweise. Da ist noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf, was eigentlich passiert ist, weil es ist wichtig, weil es, was damals in den Moscheen passiert ist, besonders in den türkisch geprägten Moscheen, hat Auswirkungen auf das, wie heute sich die Muslime präsentieren. Und da gibt es auch mittlerweile, das weiß ich auch. Weil damals zum Beispiel, also in den Moscheen, in den Familien hat der Islam eine große Rolle gespielt, besonders in den türkischen Familien. Da gingen auch in den Moscheen die Prediger aus der Türkei ein und aus und haben Dinge gepredigt, die nicht besonders integrationsfördernd waren. Im Gegenteil, man hat gesagt, das sind die Ungläubigen, die haben die und die negativen Merkmale, vermischt sich nicht mit denen. Und weil man ja immer gedacht hat, die Perspektive, man geht irgendwann zurück. Aber dieses Denken oder diese Predigten, die waren sehr, sehr beliebt. Leute sind von weit her gekommen, um diese Prediger zu hören, aus dem Ausland teilweise, aus dem naheliegenden Ausland. Dann wurden Kassetten aufgenommen, die wurden verteilt unter den Menschen. Die waren sehr, sehr, sehr beliebt, sehr begehrt. Der Einzige, der darüber wirklich konsequent geforscht hat, ist der Soziologe Werner Schiffauer von der Universität Frankfurt-Oder. Der hat auch mehrere Bücher darüber verfasst. Wenn man die liest, sonst gibt es kaum etwas. Also, und das sagen wir aber auch, türkischstämmige Wissenschaftler, mit denen ich drüber rede, die sagen, das ist eine wichtige Zeit, das ist wichtig, dass das mal erforscht wird. Aber das ist halt, das fängt jetzt auch an, das gibt es, aber das ist noch, wie gesagt, ein unbekanntes Terrain. Und das ist wichtig, weil das Islamverständnis, das wir heute unter den vielen Muslimen haben, ist das wichtig. Das hat die damals, was damals geprägt wurde, hat die Muslime geprägt und wurde auch weitergegeben an die Kinder und an die Enkel. Aber der Islam hat keine Rolle in der Öffentlichkeit gespielt. Das kam, wie du gesagt hast, erst die Zäsur war der 11. September 2001. Auf einmal war ein großes Interesse. Es war vorher auch schon da. Viele Leute sagen immer, ja, jetzt nach dem 11. September, da hast du ja großen Zulauf jetzt und hast du arbeitsmäßig. Ich sage, nein, vorher war auch schon Interesse. Islam hat die Menschen immer interessiert. Das ist eine große, unbekannte Größe, Faszination, aber auch Ängste. Du weißt es selber, gehen von dem Islam, den Muslimen aus. Das ist immer noch, das ist für viele ist es ein Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen.
Ja, also für mich war das eine Sache, die hat sich eigentlich so angeboten. Mein Vater hat mir das sogar empfohlen. Studier doch Islamwissenschaft. Ich hatte ja am Anfang Afrikanistik, Germanistik und Politikwissenschaften. Und Germanistik fand ich furchtbar langweilig. Und dann war die Frage, was mache ich? Mein Vater hat mir tatsächlich gerade, studier doch Islamwissenschaft. Obwohl, also er war jetzt überhaupt gar kein religiöser Mensch und auch natürlich kein Moslem, aber er hatte so ein kulturelles Interesse am Islam und ich kann mich erinnern, also es war einfach ein Wohlwollen da und das war für Leute, die jetzt, sage ich mal so wie ich, das Glück hatten, in einer Familie groß zu werden, wo man Interesse hatte auch an anderen Kulturen und anderen Menschen anderer Herkunft, war das was ganz Normales eigentlich so in Anführungsstrichen, dass man den Islam also kulturell und geschichtlich und philosophisch interessant und spannend fanden. Und mein Vater war einer der wenigen, die sich da auch mit befasst hatte und hatte da Ahnung von ihm kam diese Anregung. Aber dann war ja ein ganz anderes Bewusstsein plötzlich da. Also der 11. September, den hast du erwähnt. Ich habe jetzt nochmal auch eben schon die Anschläge der Hamas genannt. Also ich finde, das hat sich nochmal deutlich verschärft. Oder siehst du das anders?
Natürlich, das Interesse ist größer geworden. Aber auf der anderen Seite erleben wir auch eine gewisse Normalität, Normalisierung. Also diese Aufregerthemen, die wir noch vor einigen Jahren hatten, Moscheebau, Prediger, Salafisten, die ganzen so, die sind jetzt nicht mehr da. Also ich merke, dass wenn wir... Also jetzt, wenn irgendeine Gemeinde eine Moschee baut, in einer Kommune, ist es nicht mehr so der Aufreger. Es gibt dann Debatten, weil man jetzt zum Beispiel, wenn es um den türkisch geprägten Verband der DİTİB geht, dann sagt man, ja, das ist ein Ableger von Erdogan und so, da sehe ich die Schlagzeilen. Da gibt es einen gewissen Aufreger, aber es geht nicht mehr wie früher. Das waren ganze, als die Zentralmoschee gebaut wurde in Köln, als sie eröffnet wurde. Ach, da waren immer wieder Sachen. Es gab immer wieder irgendwelche Prediger, die sehr problematische Inhalte gepredigt haben. Dann das Aufkommen der Salafisten war ein Riesenthema. Viele junge Männer, die sich und Frauen auch radikalisiert haben, zum IS gegangen sind, das war ja vor 10 Jahren, war das ein, jetzt das Thema Islam regt nicht mehr so viele Leute, holt nicht mehr so viele Leute hinterm Ofen vor.
Das stimmt, aber einerseits ist es ja so, dass also in der politischen Debatte in Deutschland ist ja der AfD, der zehrt ja von diesen ganzen Vorurteilen, wobei das jetzt nicht mehr primär der Islam ist, sondern eben Migranten in erster Linie.
Genau, der Islam ist nicht mehr so die Zielscheibe, aber der Islam ist halt ein Thema, das den Menschen polarisiert. Schon seit Jahren. Das wird auch weiter so bleiben. Es ist, wie gesagt, die große unbekannte Größe. Man weiß nicht genau, was man vom Islam halten soll. Viele Leute sind islamophil, finden das alles ganz toll, der Orient, faszinierend. Wir sind ja alle so nett da und so gastfreundlich. So, ja.
Das Essen nicht zu vergessen.
Ja, das schöne Essen und die schönen Frauen und weißt du so, die, was ja auch oberflächlich so ist, ja, wenn man guckt. Aber und dann auf der anderen Seite gibt es viele, die lehnen den Islam total ab, was auch finde ich auch nicht okay, es ist irgendwas in der Mitte. Vielen ist doch der Islam egal und so. Aber es ist ein Aufregerthema. Ich habe mal bei einem Vortrag vor ein paar Jahren gesagt, neben der deutschen Fußballnationalmannschaft ist es das Thema, das die Menschen am meisten beschäftigt. Und genauso viele selbsternannte Islamexperten haben wir wie selbsternannte Bundestrainer. Ja, jeder meint, er kennt den Islam, weiß was darüber. Es ist ein Fakt, dass wir viele Muslime haben in diesem Land, die hier leben, die heimisch sind. Der Islam gehört zu Deutschland, ein großes Wort. Das wurde von vielen Politikern bemüht. Andere haben dann gesagt, Islam gehört nicht zu Deutschland. Ich tue mich damit ein bisschen schwer. Welcher Islam? Der Islam, das ist ein großes Wort. ob der Islam zu Deutschland gehört, ja oder nein, ist eigentlich relativ egal. Musliminnen und Muslime leben in diesem Land seit Jahren, seit Jahrzehnten, sind hier geboren, aufgewachsen wie ich und haben natürlich auch Rechte und Pflichten als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Es fehlt immer noch so eine entspannte Auseinandersetzung, aber es tut sich sehr viel zum Thema Islam. Es gibt jetzt, wenn man diesen Bogen spannen will, es gibt jetzt mittlerweile islamische Theologie an deutschen Hochschulen. Es gibt eine Imam-Ausbildung in Osnabrück. Es gibt sehr, sehr viele junge Muslime, die sprechfähig sind. Das sehe ich in unserer Sendung. Mhm. Ja, wenn ich sehe, wen wir da jetzt zu Gast haben, wo Leute, wo Muslimen und Muslime miteinander reden, das war vor vielen Jahren noch undenkbar.
Das ist bei uns auch so. Wir haben, wie gesagt, ich mache ja den interreligiösen Dialog, aber wir haben auch ganz viele Leute, die wirklich hervorragend sind, gut ausgebildet und die ja anders als früher wirklich auch auskunftsfähig sind. Das macht einen Unterschied. Also früher hatte man dann immer irgendwelche Funktionäre von der DITIB oder was weiß ich, von irgendwelchen religiösen Verbänden und man fragte sich immer so.
Ja, die immer gesagt haben, nein, Islam ist ganz anders. Ja. Islam, es gab einen, den ich sehr schätze, ich will seinen Namen sagen, der hat immer gesagt, ein türkischstämmiger Theologe von der DITIB, sagt immer, Islam heißt Frieden machen. Ja. Diese Frieden machen praktizieren wir jeden Mal auf neu. Das ist auch, und das ist etwas, was mir jetzt persönlich auffällt, was mir fehlt, ist unter den Muslimen, Muslimen der Dialog über den Islam, auch eine kritische Auseinandersetzung, selbstkritische Auseinandersetzung mit islamischen Traditionen, Werten, Normen, Verhaltensweisen. Immer zu sagen, ach, das hat mit dem Islam nichts zu tun, wenn irgendwo ein Anschlag wieder im Namen des Islams stattgefunden hat und sich ein Muslim in die Luft gesprengt hat, kommt von Muslimen immer direkt reflexiv die Aussage, ach, das hat mit dem Islam nichts zu tun, das sind keine richtigen Muslime oder die haben den Islam nicht richtig verstanden. Ja, was ist denn der richtige Islam? Es kann ja keiner für sich in Anspruch nehmen, den richtigen Islam zu praktizieren, auch wenn viele das gerne machen. Die Person, die sich in Luft gesprengt hat, hat auch gedacht, sie würde den richtigen Islam praktizieren. Da fehlt mir noch so ein Dialog innerhalb der Muslime. Ich habe deshalb auch ein Format schon ins Leben gerufen, es muss noch gefüllt werden, nämlich die Idee eines Deutschen Muslimtages. Okay. Analog zu den Katholikentagen oder jetzt bei deiner Firma zu bleiben, dem Evangelischen Kirchentag, den ich das erste Mal 2009 in Bremen miterlebt habe, seitdem jedes Mal dabei bin, mit der Redaktion auch Beiträge mache. Okay. Und ich war begeistert von der Atmosphäre, die dort herrscht. Nicht nur, dass die Menschen dahingehen und wirklich auch mit viel Aufwand sich dort tagelang hinbegeben, sondern auch die Debatten, diese Debattenkultur, diese kritische Debattenkultur, und auch über gesellschaftliche Themen, politische Themen, soziale Themen, religiöse Themen. Ich habe gedacht, das würde den Muslimen auch gut zu Gesicht stehen. Und mittlerweile,
das ist eine gute Idee, ja.
Gibt es sehr, sehr viele Muslime, die das unterstützen wollen, die sagen, wir brauchen so etwas, wir brauchen einen innerislamischen, einen innermuslimischen Dialog. So hocken die Muslime auch noch jeder in ihrer Ecke und reden nicht miteinander, mehr übereinander.
Aber man hat so den Eindruck, also ich habe ja gemeinsam mit Muhannad Khurshide und Aladdin Sahan mal vor ein paar Jahren ein Buch rausgebracht, das sollte eigentlich erscheinen zum 500-jährigen Jubiläum, Reformationsjubiläum, ist dann allerdings etwas später erschienen, heißt auch Reformation im Islam und da sind verschiedene Autoren dabei, die alle eigentlich so ja, in Europa leben und so ein bisschen das Fazit des Buches war, die neuen Ideen im Islam kommen eigentlich aus der Diaspora. Würdest du dem zustimmen, dass also auch gerade jetzt hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, interessante neue Muslime auf den Plan getreten sind, die auch reformbereit sind und auch, sag ich mal, ja, was Neues anstoßen könnten, kritisch?
Natürlich sind sehr viele und ich kenne sie ja alle. Ich habe sie ja alle schon interviewt und habe mit ihnen auch privat über die Arbeit hinaus auch Kontakt und wir tauschen uns aus. Ich kenne wirklich sehr, sehr viele Muslime, die in Deutschland aktiv sind und gerade die von dir genannten Muhannad Khurshide, Aladdin Sahan und ich, wir haben ja vor 10 Jahren ein Netzwerk gegründet, Muslimisches Forum Deutschland, das sich auch kritisch mit islamischen Traditionen, Werten und Verhaltensweisen auseinandersetzen wollte. Wir sind aber nicht weitergekommen, weil wir haben sehr viel Widerstand bekommen. Weil ich sage mal, die Mehrheit der Muslime, die jetzt für die der Islam wichtig ist. Es gibt ja auch viele, die sagen, Islam, ich bin Muslim, Muslimin, aber ich gehe vielleicht dann zum Festgebet in die Moschee oder da ist es für mich wichtig, aber sonst sich nicht mit der Religion so groß beschäftigen. Aber für die, die es tun, das sind sehr viele, sind traditionell geprägt. Und das hat mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, nämlich diese Sozialisation oder Sozialisierung in den 80er, 90er Jahren. Das ist der Moschee-Islam, ja, der weitergegeben wurde an viele Muslime, Muslime. Und die bestimmte Vorstellung vom Islam haben, traditionell, konservativ, nicht gewalttätig, nicht aggressiv, aber schon konservativ. Und die wehren sich hartnäckig gegen Reformen, gegen Änderungen in der Region. Nach dem Motto, das haben wir immer so gemacht, das machen wir auch weiter so.
Aber sind das nicht vor allen Dingen auch türkische stämmige Muslime? Weil gerade das ist ja nun die Mehrheit nach wie vor in Deutschland.
Das sind aber auch, würde ich nicht sagen, auch nicht nur türkeistämmige, auch arabischstämmige Muslime. Auch da, gerade die arabischstämmigen Muslime sind sogar vielleicht noch ein bisschen resistenter, ja, weil sie dann denken, wir sind eigentlich die ursprünglichen Muslime, ja, okay. Und wir haben den wahren Islam und ja. Ich bin ja auch viele Moscheen unterwegs, beruflich, privat. Ich gucke mir da an, was ist in den Moscheen, wie reden die Leute, wie denken die. Ich komme mit vielen Muslimen zusammen. Also Reformen, das, was Mohammed Rashid zum Beispiel vorstellt, er ist der Einzige, ja. Der Einzige. Oder ich will nicht sagen, vielleicht gibt es noch die ein oder andere, aber er ist natürlich eine sehr prominente Stimme. Und er steht so alleine da auf dem Gebiet, auf diesem Feld. Dabei will er den Islam ja nicht total verändern. Er sagt nur, wir müssen hier mal hier und da gucken, kritisch hinterfragen. Aber das machen viele Muslime. Die Muslime sagen, der Islam ist perfekt, man muss nur richtig leben.
Okay.
Ja, und das ist etwas, wo ich sage, ja, wieder richtig leben, ja. Und wenn du sie dann fragst, ja, dann kommen sie dann in Verlegenheit, ja, du weißt doch, was ich meine, ja. Nein, aber der Islam ist ja wie jede Religion, wird ja von den Menschen, kriegt erst Leben durch die Praxis, dadurch, wie die Menschen ihn leben. Ja. Ja. Und dazu muss ich sagen, weil du gesagt hast, du evangelisch-christlicher Dialog, christlich-islamischer Dialog, das ist etwas, was ich auch beobachte. Dieser christlich-islamische Dialog ist wichtig. Der ist auch sehr verdienstvoll in den letzten Jahrzehnten gewesen. Aber ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr alleine reicht zu sagen, ja, wir haben alle den gleichen Gott und stammen alle vom Stammvater Abraham ab. Sondern es geht auch, sage ich mal, muss auch ins Eingemachte gehen. Und da weiß ich auch von evangelischen, katholischen Theologen, dass da die Kenntnis sehr beschränkt ist über die islamischen Praktiken. Weil der Islam ist im Grunde ganz anders verfasst als das Christentum, ganz anders geprägt. Er ist eher wie das Judentum, eine Religion der Orthopraxie und nicht der Orthodoxie. Also die Handlungen sind sehr, sehr wichtig im Islam.
Es ist ritualisierter.
Sehr viel. Ähnlich vielleicht wie der Katholizismus, wobei der Islam auch sehr viel vom Katholizismus hat, hat aber auch viel vom Protestantismus. Zum Beispiel so, die Moscheen sind ja eher wie Freikirchen organisiert. Es gibt auch im Islam Priesterschaft aller Gläubigen. Man muss nicht ein ausgebildeter Theologe sein, um predigen zu können, ja, oder ein Imam zu sein. Dann gibt es im Islam gibt es diese Kategorien gültig, ungültig. Ein Gebet kann ungültig sein, wenn man die Voraussetzung nicht erfüllt oder während des Gebets etwas macht, einen Fehler, und dann ist das Gebet ungültig. Eine Kategorie, die jetzt zum Beispiel Protestanten überhaupt nicht kennen. Ich habe einmal mit einem protestantischen Theologen gesprochen, die sagte, was soll das denn sein? Da habe ich das erklärt. Dann sagt sie, ja, bei uns ist das egal, da kannst du auf einem Bein beten, im Liegen.
Und furzen und rülpsen dabei, spielt keine Rolle. Hauptsache, der Glaube stimmt. Das Wort.
Das Wort. Ja. Und das sind Dinge, da muss man, glaube ich, in die Tiefe gehen. Ist so eine Situation erreicht, wo es nicht alleine man erreicht, sich gegenseitig zu bekennen, dass man Schwesterreligion ist, sondern in die Tiefe zu gehen, auch das Neue, das Unbekannte, das Fremde darzustellen. Und das kann ich sagen, bin ich dabei in einem Buchprojekt, das nächstes Jahr erscheinen soll für den Beck Verlag. Das würde ich gerne aufarbeiten. Ja, viele Dinge, die noch nicht bekannt sind über den Islam, noch nicht so bekannt sind, zusammenzutragen.
Wie wird das Buch heißen?
Das ist eine gute Frage, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß, ich hab mal so als Arbeitstitel, aber der ist jetzt nicht so ein bisschen. Aber warum stehen in Moscheen keine Bänke?
Finde ich einen guten Titel. Ja.
Das ist zum Beispiel, was auffällt. Ja, es gibt keine Bänke. Und viele, viele andere Sachen. Zum Beispiel Leute, das sind natürlich auch Fragen, die ich im Laufe der Jahre gestellt bekommen habe. Neulich fragte mich eine Kollegin während des Schnitts, da haben wir einen Beitrag mal über Freitagspredigten. Dann fragte sie mich doch mal, woran erkenne ich eigentlich, welche Moschee zu welchem Verband gehört? Also es sind so praktische Fragen. Und viele, die sollen in das Buch reinkommen. Oder zum Beispiel auch der Umstand, wir sprechen immer von den heiligen Stätten des Islam, der heilige Koran, sagen Muslime selber. Aber im Islam gibt es nichts Heiliges. Der Islam kennt diesen Begriff des Heiligen nicht, außer Gott. Gott ist heilig, weil das ist einer seiner Beinamen, Al-Qudus, der Heilige, der Geheiligte. Das ist aber jetzt auch nicht auf meine eigene Erkenntnis gewachsen. Das hat mir die Theologin Hamide Mouagegi aus Hannover mal gesagt, vor vielen Jahren. Wir haben auch schon Interviews dazu gemacht. Also so in diese Richtung soll das gehen, auch zu zeigen, der Islam ist nicht nur gleich, sondern er ist auch anders.
Vielleicht ist das auch ein gutes Schlusswort. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Danke dir, Jürgen.
Ich fand es sehr, sehr spannend. Eine Reise sozusagen durch ein afghanisch-deutsches, muslimisches Leben mit Rockmusik, Islam und sonst noch allem, was dazu gehört.
Danke dir, Jürgen, für die Einladung, für das Gespräch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Freude, auch das mal zu erzählen.
Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute für dein Buchprojekt und wir bleiben ja sowieso in Kontakt.